Willkommen zum Innopuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
Hallo liebe Hörer, willkommen zum Innopuls Podcast. Mein Name ist Martin Almlinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Digitalisierungsfähigkeiten sprechen. Dabei darf ich Stefanie Müller, COO, und Dr. Carsten Ulbricht, Partner und IT-Rechtler bei Menold Betzler im Podcast begrüßen. Hallo Steffi, hallo Carsten.
Hallo.
Hallo Martin.
Schön, dass ihr da seid und ich glaube, es ist überfällig, diesen Podcast heute mal zu machen, weil wir uns ja doch schon eine ganze Weile kennen und ich glaube, wir haben ganz, ganz spannende Themen heute mit dabei, weil so viel kann ich, glaube ich, vorgreifen. Ihr eine der wenigen Kanzleien seid, auch in Deutschland, die wirklich das Thema Digitalisierung strategisch und auch ganzheitlich angehen und das auch sehr proaktiv. Viele reden ja drüber, aber sehr wenige machen es dann tatsächlich. Von daher werden wir, glaube ich, heute ganz viel Einblicke bekommen, was ihr dort schon gemacht habt, wohl wissend aber auch, dass wir natürlich in Summe, glaube ich, da immer noch am Anfang stehen. Von daher, da sind wir schon ganz gespannt, was ihr alles heute da so zu berichten habt. Bevor wir aber dazu kommen, natürlich interessiert uns immer die Menschen dahinter, die auch hier zu Gast sind. Und es ist immer schön, wenn wir auch zwei Gäste auch da haben. Und zu Beginn würde ich einfach Steffi mal bitten, einfach dich mal vorzustellen. Auch, ich hatte schon gesagt, COO, was ist das eigentlich? Gerade im anwaltlichen Umfeld und in der Kanzlei ist es, glaube ich, auch nicht immer so typisch. Von daher, vielleicht erzählst du einfach mal, was macht so eine COO den ganzen Tag und wie kommt man da überhaupt hin?
Ja, gute Frage, Martin. ich bin seit 20 Jahren in der Kanzlei, habe sozusagen das Wachstum von Anfang an miterlebt, mitgestalten dürfen, habe irgendwann dann den Personalbereich aufgebaut, durfte dann auch die Personalleitung übernehmen und es gab immer mehr strategische Themen oder managementbezogene Themen aus dem HR-Bereich heraus, die ich dann mitgestalten und vorantreiben durfte. Und irgendwann gab es eben die Entscheidung, dass ich komplett ins Management wechseln darf, mit den beiden Managing Partnern zusammen die übergeordneten Projekte und Gesamtentwicklung mit begleiten und gestalten darf. Insofern, ja, womit beschäftige ich mich den ganzen Tag? Mit Themen wie der Digitalisierungsstrategie zum Beispiel. Oder der Frage, wie können wir unsere Geschäftsbereiche weiterentwickeln? Wie können wir unseren Standort weiterentwickeln? Wie können wir auch sozusagen Talententwicklung weiterentwickeln? Also es sind ganz viele Bereiche. Ich bin natürlich mit den Servicebereichen, also IT, HR, Empfang und so weiter, sehr stark im Austausch, aber auch mit den Fachbereichen Steuer, Recht, Prüfung. Genau. Und versuche da einfach viel zu gestalten und darf da auch viel gestalten.
Spannend. Das heißt auch durch und durch Eigengewächs dann von Menold, wenn du sagst, der hat 20 Jahre und ihr habt ja auch in diesem Jahr 20 Jahre Menold gefeiert. Das heißt wirklich von Anfang an dann auch dabei.
Genau. Also wir waren damals selber sozusagen Start-up und es gab sehr wenig Prozesse, es gab sehr wenig Dinge, die vorhanden waren und man durfte eben von Anfang an mitgestalten und das hat mich total gereizt und ich hatte in der Kanzlei, glaube ich, schon 5 oder 6 Positionen in verschiedenen Bereichen. Also ich habe irgendwie nie lange das Gleiche gemacht, sondern konnte immer neue Themen ausprobieren und vorantreiben und habe da eigentlich immer offene Türen vorgefunden und auch Leute, die mich gefördert haben und vorangebracht haben. Insofern, ja, mal schauen, wo die Reise noch hingeht.
Und man kann ja auch sagen, die Rolle COO ist ja nicht unbedingt überall so, ne, in Kanzleien. Das ist schon noch was Besonderes, dass Menold jetzt diese Rolle so auch also nutzt oder auch einsetzt, oder?
Genau, also wir sehen das natürlich bei größeren Kanzleien, dass die sich schon früher sozusagen professionalisiert haben mit solchen Rollen und Themen von den Partnern, die ja natürlich primär in ihrem Mandatsgeschäft feststecken und da auch ihre Zeit investieren sollen, im Prinzip wegnehmen und auf Leute verteilen, die ihre volle Zeit einfach in Dinge investieren können und auch vielleicht vom Hintergrund eher, also ich habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und auch einen Hintergrund im Personalentwicklungsbereich und da geht man natürlich vielleicht an Dinge nochmal anders ran als jetzt ein reiner Jurist, der das vielleicht sehr aus der Mandatsbrille sieht.
Das ist perfekte Vorlage für Carsten, nämlich als Jurist. Und Carsten, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lang. Ich erinnere mich auch immer an unsere Anfangszeit, dann auch von Enpartec noch, wo wir tatsächlich dich als ersten und ich glaube auch einzigen Anwalt damals dann auch mandatiert hatten. Und seitdem sind wir natürlich auch eng verbunden. Und Steffi hat es gerade gesagt, du bist durch und durch auch Jurist. Viele wahrscheinlich in Baden-Württemberg kennen dich auch, würden sagen, der ist gar nicht so ein typischer Jurist. Aber wahrscheinlich beschreibst du erstmal dich selber. Wer ist Carsten Ulbricht? Genau, was hast du auch als IT-Rechtler da so, sag ich mal, gelernt dann auch in den letzten Jahren, um dann auch als Partner eben heute von Menold diesen Bereich dann auch so zu verantworten?
Ja, vielen Dank, du hast schon gesagt, wir kennen uns schon sehr lange. Ich habe angefangen in einer relativ kleinen Kanzlei in Stuttgart und habe mich da relativ schnell auf digitale Themen fokussiert, damals sehr stark Social Media, das hat ja eine Weile gehypt, habe da einen Blog gestartet und habe so ein bisschen Learning by Doing einfach verstanden, wie digitale Werkzeuge dazu beitragen können, einfach sich selber zu vermarkten erstmal, also eine sehr starke Vermarktungssicht, habe aber dann eben auch im IT-Recht beraten und bin bei uns heute so ein bisschen der Digital Guy, um es mal so zu nennen. Das heißt, in meinem Beratungsgeschäft, was mit digitalen Innovationen, digitalen Neuerungen zu tun hat, berate ich sehr gerne. Was mir immer sehr wichtig ist, den Mandanten zu erklären, naja, da ist halt die Rechtslage oft noch nicht abschließend geklärt. Ich kann aber nicht mehr 5 Jahre warten mit digitalen Innovationen, sondern ich muss ein Stück weit risikobasierte Entscheidungen treffen. Also das ist so mein klassisches Beratungsgeschäft. Und dann berate ich da eben IT- und Datenschutzrecht. Thematisch natürlich immer sehr nah an allem, was mit Digitalisierung zu tun hat. Deshalb ist es ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde. Früher in kleineren Einheiten, wie gesagt, war es jetzt nicht so meine zentrale Rolle, das voranzutreiben. Ich habe meine Marketingwerkzeuge benutzt sozusagen. Ich bin kein Eigengewächs von Menold Betzler, bin seit 2019 jetzt bei Menold Betzler. Finde, habe da eine tolle, extrem spannende Plattform. Wir haben eine Größe, wir haben eine Dynamik, wir haben ein Team, mit dem man sehr, sehr viele neue Sachen ausprobieren und voranbringen kann. Und deshalb arbeite ich auch eng mit Steffi zusammen, eben bei diesen Digitalisierungsthemen. Was ich eben sehr lange schon im Markt beobachte, du hast so ein bisschen gesagt, Hype, Marketing, wenig nachhaltig. Und ich glaube, das Thema Digitalisierung ist zu groß, als dass man es nicht ein Stück weit strategisch angeht. Natürlich kann man irgendwelche Marketing-Gags mal bauen, man kann auch ins Metaverse gehen oder verschiedene Dinge tun. Ich weiß nicht, ob das die Werkzeuge sind, die wir in Zukunft wirklich brauchen. Und deshalb freuen wir uns natürlich auch sehr, mit euch einen Partner zu haben, mit dem man das strategisch angehen kann. Ich habe, glaube ich, einfach so meine eigene Sicht auf die Dinge. Und mir war eben wichtig, neben dem, was du gesagt hast, systematisch, vor allen Dingen eben auch nachhaltig. Das heißt, man braucht einen klaren Plan. Wo will man 2030 stehen? Und daran arbeiten wir eben.
Und vor allem wahrscheinlich auch, was will man nicht machen, ne? Weil wie du es gesagt hast, Metaverse, es gibt ja auch ganz viele Potenziale, die vielleicht dann mal kurz gehypt werden. Und ich glaube, es gibt viele solche Beispiele in der Vergangenheit, wo man meint, man muss das machen. Aber ich glaube, eine große Kunst auch von der Strategie ist, dass man da auch vielleicht festlegt, was man auch nicht macht. Und das ist ja, wo viele Unternehmen oder auch Führungslenker oft Schwierigkeiten haben, aktiv dann zu sagen, nee, das machen wir nicht. Und ich glaube, da hilft es natürlich auch besonders. Ja. Eine Frage, die ich auch noch an dich hätte, ist ja immer so, IT-Rechtler, das ist ja auch so immer ganz spannend, alles, was ja dann immer so Anfragen Richtung digital kommt, landet ja eigentlich beim IT-Rechtler automatisch bei einer Kanzlei. Ist es so, hast du die Erfahrung dann mehrfach gemacht, dass alles Mögliche dann auch zum Teil bei dir auch landet, also auch ganz kuriose Anfragen, weiß ich nicht, von externen, wo sie denken, oh ja, das hat irgendwas mit Digitalisierung zu tun, Herr Carsten, kümmere du dich mal drum?
Ja, erstmal vielleicht noch was anderes, weil du es gesagt hast, weil du gerade gesagt hast, also was ist denn wirklich nachhaltig? Mhm. Gerade in dieser Sphäre, in der Digitalisierung, werden ganz viele Hypes erstmal verbreitet. Also ich habe das bei Social Media einfach sehr stark erlebt. Da wurde alle paar Wochen irgendwie eine neue Sau durchs Dorf getrieben und so weiter. Und die Frage ist halt wirklich, was hat einen Sinn gemacht? Was ist denn heute noch da? Was ist davon wirklich geblieben, was damals gehypt worden ist? Und ich habe sehr stark davon profitiert, dass ich eben als Speaker sehr stark auf Konferenzen war und einfach auch viel vom Markt mitbekommen habe, also was Berater erzählen, was funktioniert, und ich glaube, davon profitiere ich bis heute und wie gesagt, versuche das jetzt für die Kanzlei einzubringen. Auf deine Frage vielleicht, was dann anfragen, könnte ich natürlich jetzt eine Stunde erzählen, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen und vielleicht auch das Thema, aber du hast natürlich recht, gerade im juristischen Bereich oder generell ist so ein bisschen ein Problem, es herrscht sehr viel Unsicherheit in Deutschland. Ja, also das Erste, was dann eben als Thema immer kommt, ist das Thema Datenschutz. Und dann sage ich immer, einzige richtige Antwort als Jurist, naja, kommt drauf an, ob wir es überhaupt mit personenbezogenen Daten zu tun haben. Es gibt halt so viele Anwendungsszenarien, auch jetzt gerade Thema KI, wir jetzt auch Mandanten beraten, wo die sagen, ja, was ist denn mit dem Datenschutz? Dann sage ich, naja, solange sie keine personenbezogenen Daten verarbeiten, greift die DSGVO nicht, wir haben kein Problem. Dann sagen die, ja, ist ja interessant. Also insoweit, man muss mit den Systematiken arbeiten und wir haben eben ein Problem, dass wir in Deutschland keine super innovationsfreundliche Umgebung haben. Umso wichtiger ist es aber eben, dass Juristen nicht nur die Risiken sehen, sondern die Chancen und das gegeneinander abwägen. Und ich glaube, das ist ganz zentral und klar, da landen ganz viele Sachen bei uns. Mein Vorteil, deshalb habe ich damals auch die Kanzlei gewechselt, ist das Menno Welzer natürlich eine sehr große Kanzlei, ist mit sehr vielen unterschiedlichen Referaten, und Digitalisierungsprojekte schlagen im Immobilienbereich auf, im Vergaberecht, einfach überall. Mhm. Ja. Mhm. Und davon profitiere ich natürlich auch in der Kanzlei, dass halt solche Mandate, wie du gesagt hast, bei mir landen.
Auch das ist eine super Vorlage. Ich merke schon, ihr habt euch vorher abgesprochen. Du hast schon gesagt, was Menold heute macht, Vergaberecht und Co. Steffi, nicht jeder kennt ja immer so diesen Begriff Full-Service-Kanzlei. Und ich glaube, das Spannende bei Menold ist ja auch, dass ihr so diese Ein-Standort-Politik ja auch stark fahrt, was ja viele andere Kanzleien nicht tun. Ihr tut es sehr konsequent. Und ich glaube, man kann es auch sagen, ich glaube, Menold, also in Deutschland wahrscheinlich sowieso, aber insbesondere in Baden-Württemberg kennt, glaube ich, jeder Menold. Trotzdem gibt es sicher ein paar Hörer, die eben euch auch noch gar nicht kennen. Kannst du mal erklären, wer ist Menold Beetzler? Was zeichnet euch aus? Was bietet ihr auch in der Breite heute eigentlich an? Genau, wie ist eure Kultur? Also gib uns da mal so ein paar Einblicke.
Ja, sehr gern. Ich würde sagen, wir sind ein mittelständisches Beraterhaus. Wir sind nicht mehr nur Rechtsanwälte, seit 2020 auch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater. Wir beraten primär den Mittelstand, den kleinen, mittleren und auch gehobenen Mittelstand, auch vereinzelt Konzerne natürlich, größere Unternehmen. Haben einen zweiten Schwerpunkt im Bereich öffentlicher Hand, also Kommunen, Städte, Gemeinden, den Bund, ganz gemischt. Das ist ein weiteres Standbein von uns. Sind wir auch sehr stark, also großes Vergaberechtsteam plus auch der Bereich Public Tax. Also die arbeiten sehr interdisziplinär auch zusammen. Genau, wir haben nur einen Standort, hatten das Glück, immer am Standort auch wachsen zu können. Wir sind seit 20 Jahren im gleichen Gebäude, erst mit irgendwie 2 Stockwerken, jetzt inzwischen mit 6 Stockwerken. Wir beziehen gerade auch das Nebengebäude, was an unser Gebäude angeschlossen ist. Insofern haben wir uns über die letzten 20 Jahre immer weiterentwickelt, den Ansatz Full Service, wie du es gesagt hast, auf- und ausgebaut. Also Kollegen haben sich einfach aus dem Gesellschaftsrecht heraus in verschiedene andere Bereiche reinentwickelt, haben das Immobilienrecht aufgebaut, IT-Recht haben wir aufgebaut, aus eigenen Kräften und dann auch vereinzelt durch Quereinsteiger wie den Carsten. Aber das Wachstum war in der Regel organisch, durch Eigengewächse eben. Und deswegen würde ich sagen, ist die Kultur auch sehr homogen und freundschaftlich und sehr auf Vertrauen und Langfristigkeit angelegt.
Ich glaube, das ist spannend, wie du es gerade auch nochmal betonst mit dem Organisch, weil es gibt ja auch viele Kanzleien, die ja dann zum Beispiel eher so dezentrale Ansätze fahren, zum Beispiel Kanzleien auch übernehmen in anderen Städten, wo man aber oft merkt, die wachsen auch gar nicht wirklich zusammen. Also es sind dann quasi wie 3 Kanzleien. Bei euch ist es ja nicht so. Spürt ihr das auch noch an anderer Stelle oder ist das einfach was euch da einfach auch besonders wichtig ist, wo ihr wirklich sagt, das ist tatsächlich was, mit dem ihr auch werbt oder wo ihr auch darauf achtet? Also wie würdest du das als Kulturelement vielleicht auch betrachten?
Ja, ich würde sagen, wir kennen uns halt alle sehr gut. Schon seit vielen Jahren sind, wie gesagt, unter einem Dach. Wir sehen uns jeden Tag. Wir haben natürlich auch Mobile Work und arbeiten letztendlich in einer modernen Welt auch natürlich, aber sind schon darauf angelegt, uns regelmäßig zu sehen, uns auszutauschen. Und deswegen funktionieren, glaube ich, die Projekte für die Mandanten auch so gut, weil man sich eben gut kennt und sich aufeinander verlassen kann und einfach weiß, was kann der andere fachlich, wer passt vielleicht auch zu meinem Mandanten. Also das Thema sich kennen und schätzen und austauschen. Ich glaube, wir machen auch sehr viel als Arbeitgeber, als Kanzlei für die Mitarbeiter. Das Thema Teambuilding, Socializing steht bei uns total im Mittelpunkt. Wir sind keine Sekte, sage ich immer. Keiner muss da mitmachen. Aber wir haben eben eine Kultur, in der das einfach gewünscht ist und auch von oben sozusagen promoted, dass wir viel miteinander machen und uns auch abseits der Arbeit einfach begegnen und schätzen und kennenlernen.
Cool. Da vielleicht noch ergänzen, ich habe gerade letztens mit einem Kollegen gesprochen. Natürlich haben verschiedene Standorte auch verschiedene Vorteile, dass du natürlich andere Regionen adressieren kannst, aber es geht hier auch gerade von ganz vielen Kollegen, dass du natürlich oft eine Zentrale hast, die steuert sozusagen. Und viele fühlen sich dann so ein bisschen als Satellit, wenn du die kleinere Einheit bist und du weißt, da sitzt die Zentrale, du bist halt dann ferngesteuert. Ja. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Vorteil. Ich glaube, bei uns fühlt sich keiner ferngesteuert, weil du halt alles vor Ort gestalten kannst. Ich glaube, auch das ist ein wichtiger Aspekt.
Wir versuchen auch viel zu informieren natürlich, versuchen viele Kommunikationsformate managementseitig, teamseitig, das Thema Führung auch mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Also wir sind da einfach sehr, sehr interessiert und gewillt, einfach alle immer auf dem gleichen Stand zu haben und sozusagen alle mitzunehmen.
Ja. ganz spannende Begrifflichkeit, also Führung und Steuerung. Und gerade wenn man jetzt eben auch mal das Thema Digitalisierung nimmt, was ja heute auch das Hauptthema hier im Podcast ist, dann könnte man ja jetzt sagen, ja gut, wenn man sich da mal die Statistiken anschaut, die Umsätze von Beratung generell, aber natürlich auch die Rechtsbranche ist relativ krisenresistent und wächst eigentlich kontinuierlich. Wenn man sich das einfach grundsätzlich mal anschaut, könnte man ja sagen, ja warum muss ich da jetzt digitalisieren? Gibt eigentlich gar keinen Grund. Wie ist da so deine Sichtweise drauf, Carsten? Ich meine, du hast Social Media vorher schon angesprochen. Du siehst die ganzen Trends, die Entwicklungen und aus irgendeinem Grund habt ihr ja jetzt auch in den letzten Jahren euch stärker, kann man glaube ich schon so sagen, als Menold da auch auf der Reise gemacht und euch da klar zum Thema Digitalisierung bekannt, was ja doch einige andere in der Branche vielleicht so nicht tun. Teilst du erstmal so die Sichtweise und warum würdest du sagen, ist Digitalisierung für euch relevant?
Ja, ich fange auch mal wieder anders an. Also erstmal haben wir das mit eigenen Mitteln versucht, weil ja Anwälte immer meinen, sie können alles selber. Ja, und das heißt, wir haben erstmal natürlich die klassischen Arbeitskreise gebildet und haben diskutiert und wir haben uns sehr stark zerfranst. Wir haben uns einfach verloren in der Breite und der Größe dieses Themas. Ja, weil Digitalisierung, der eine versteht darunter, ich muss da die eine Software, da müssen zwei Knöpfe dazu, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja. Aber jeder versteht oder Digitalisierung was anderes. Das heißt, wir haben erstmal ganz lange darum gekämpft, über ein gemeinsames Verständnis zu erzielen. Also was ist das, warum, was verändert das? Ja? Und ich mache es mal ganz platt, aber ich glaube, das macht es schon relativ deutlich. Die Kommunikation und die Arbeitsweise verändert sich einfach. Und zwar jetzt zum einen müssen wir überlegen, ist das für uns irgendwie relevant? Macht das unsere Arbeit leichter? Vor allem müssen wir aber halt auf den Markt reagieren. Ja? Und ein ganz klassisches, triviales Beispiel ist am Ende des Tages ist das Thema Teams zum Beispiel. Ja? Keine Ahnung, vor Corona kaum Videokonferenzen, heute wird es gar nicht mehr gehen, wenn wir nicht in der Lage wären, Teams anzubieten. Das ist jetzt keine bahnbrechende Neuerung mehr, aber das ist ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür, dass sich der Markt, die Kommunikation und auch die Anforderungen von den Mandanten verändern. Das heißt, aus meiner Sicht gibt es sozusagen strategisch zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist also was kann ich an digitalen Werkzeugen, an digitalen Innovationen einsetzen, um unsere eigene Arbeit besser, leichter, effektiver, schneller, günstiger zu machen. Aber natürlich, und da habe ich ein besonderes Faible dafür, was kann ich bauen, was ich vielleicht zusätzlich den Mandanten anbieten kann. Und wie gesagt, an beiden Lösungen oder an beiden Richtungen arbeiten wir. Das kann man auch wieder beliebig ausdifferenzieren. Aber klar, der Markt verändert sich. Es gibt Dinge, die sind heute selbstverständlich. Es gibt Dinge, die erwarten die Mandanten. Auch da kamen wir auf die Idee, man kann die Mandanten einfach mal fragen. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch im Legal AI-Netzwerk einfach als Netzwerk, weil wir größer sind, natürlich leichter machen können. Mit Menno Bitzer reden die Mandanten auch, aber natürlich reden mehr Mandanten, wenn man halt ein Netzwerk hat, was da fragt. Also zum einen verstehen, was will der Markt, was braucht der Markt, aber natürlich auch die eigene Notwendigkeit sehen, was für Werkzeuge können unsere Arbeit leichter machen. Und das sind, glaube ich, zwei ganz zentrale Aspekte, die ja bei der Digitalisierung eben eine Rolle spielen können.
Jetzt also auch die Herangehensweise, du hast gerade schon angesprochen, allein, dass man Arbeitskreise bildet, das höre ich auch ganz häufig, dass natürlich eine Kanzlei erstmal sagt, da gibt es eine AG, wir haben es da zusammengesetzt. Und manchmal hört man tatsächlich von manchen Kanzleien auch noch im dritten Jahr, ja, wir sitzen immer noch in der AG zusammen. So. Schon irgendwie immer ganz faszinierend. Und du hast auch angesprochen, dass man auch meint, man könnte alles. Ich meine, das ist sicher bei jedem Berufsstand so. Ich glaube, Ingenieure denken das auch, Ärzte denken das auch. Das ist wahrscheinlich in jedem auch freien Beruf besonders so. Wie habt ihr euch da auf die Reise begeben? Also was waren so die ersten Berührungspunkte? Du hast das Netzwerk schon angesprochen, kennt wahrscheinlich auch nicht jeder das Legal AI Network, aber für euch war dann eigentlich relativ früh klar, das ist für uns auch eine Möglichkeit, wie man sich dem Thema annähert, aber natürlich gibt es natürlich auch zig Baustellen, sag ich mal, innerhalb von einer Organisation. Nimm uns da mal zurück, so wann ging das ungefähr los? Wie habt ihr euch diesem Thema genähert und was ist dann so auch passiert?
Ja. Vieles davon auch getragen von meiner ganz persönlichen Erfahrung. Ich war wirklich immer in kleineren Einheiten, wo es diese professionelle Unterstützung von Serviceeinheiten einfach nicht gab, sondern haben die Partner alles gemacht. Und das wichtige Satz, finde ich, den du auch sehr früh gesagt hast, das ist ja ein generelles Problem mit diesen Professional Service Firms. Geschäftsmodell funktioniert, die geben lieber ihre Zeit sozusagen für die Arbeit, weil sie dann den Umsatz machen und so weiter. Und keiner hat die Zeit oder Ressourcen oder die Lust sozusagen, sich um andere Sachen zu kümmern. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt generell der Kanzlei gewesen, also Menno Betzler, auch bevor er schon da war, Serviceeinheiten zu haben. Das haben zwischenzeitlich alle größeren Kanzleien. Das ist nichts mehr Bahnbrechendes. Aber natürlich auch zu erkennen, vielleicht könnte Digitalisierung ein weiterer wichtiger Aspekt sein, der vielleicht einen eigenen Servicebereich braucht. Weil viele hängen es bei der IT auf und sagen, naja, Hardware, Software haben wir doch, aber Digitalisierung ist halt viel größer. Ja. Es ist nicht nur, ne, der Computer funktioniert und wir haben neue Handys, sondern es geht halt weit darüber hinaus. Ich glaube, das haben wir frühzeitig erkannt. auch jetzt in der Zusammenarbeit mit euch, eben Gründung des Legal AI Netzwerks. Das hat ja einfach sehr niedrigschwellig angefangen und ich überlege mir immer, ob das alles von dir, euch so strategisch geplant war, sozusagen von langer Hand. Aber wir haben ja erstmal angefangen im Prinzip mit diesen Hackathons, dass ihr gesagt habt, Moment mal, wieso gibt es eigentlich im juristischen Bereich, im süddeutschen Raum keine Hackathons, wo man sich zusammenfindet. Wir haben dann vier Kanzleien oder ihr habt vier Kanzleien zusammengesucht. Guckt man auch erstmal, naja, Wettbewerber hat super funktioniert. Mhm. Dann haben wir diese Challenges, haben im Prinzip Studenten mal am Wochenende diese Aufgaben, die wir ihnen gestellt haben, gegeben. Glaube ich, ganz viel Dynamik, ganz viel Innovationskraft. Und daraus haben wir im Prinzip dieses Thema weiterentwickelt. Ja, wir haben gesehen, okay, da gibt es Ansätze, nicht nur in der Produktentwicklung, und haben uns aber dann eben auch entschieden zu sagen, okay, wie gesagt, muss man jetzt einfach strategisch angehen und sich überlegen, wo will die Kanzlei in 10 Jahren stehen.
Ich glaube, das ist eben der entscheidende Unterschied, dass wir uns irgendwann gefragt haben, was ist denn in 10 Jahren? Weil unser Geschäftsmodell funktioniert sehr gut, wir sind erfolgreich, wir wachsen seit 20 Jahren, wir haben tolle Mitarbeiter, die wir halten können, die wir weiterentwickeln können. Wir haben tolle Mandate, zufriedene Mandanten, aber zu antizipieren, wie sieht der Markt in 10 Jahren aus und was braucht es dafür? Und dass eben die Digitalisierung oder die digitale Transformation ein wesentlicher Teil davon ist. Ich glaube, das ist der Unterschied, den vielleicht noch nicht jede Kanzlei so macht, weil sie eben sagt, wir sind ja erfolgreich, es funktioniert schon und wenn es nicht mehr funktioniert, dann überlegen wir uns was. Ich glaube, so dieses strategische, langfristige Denken haben wir relativ früh oder haben wir dann eben an einem bestimmten Zeitpunkt gemacht.
Und wir sind auch noch am Kämpfen, auch da jeden natürlich mitzunehmen. Auch das ist natürlich auch in der Partnerschaft. Wir haben verschiedene Referate, wir haben verschiedene Altersgruppen, da gibt es unterschiedliche Perspektiven auf das Thema. Ja. Aber klar, als Organisation musst du dich irgendwann verselbstständigen, musst sagen, okay, klar soll es die Kanzlei auch erfolgreich noch in 5, 10 Jahren geben. Und wer da sagt, Digitalisierung kann keine Rolle spielen, der muss irgendwie blind sein aus meiner
Sicht. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, auch für uns immer ganz spannend. Wir haben natürlich sehr viel mit Menschen zu tun, die eigentlich Bock drauf haben. Ja, sonst, klar, das ist logisch, die kommen zu uns oder mit denen arbeiten wir auch sehr gerne, mit denen versteht man sich natürlich auch gut, aber das ist natürlich oft nur ein Bruchteil. Ja, und ihr habt es gerade auch schon gesagt, am Ende ist es in jeder Organisation so, dass es natürlich auch Menschen gibt, die da entweder Angst haben oder auch Blockaden haben oder auch den Vorteil einfach nicht sehen oder auch nicht sehen wollen. Und natürlich mit die größte Herausforderung, glaube ich, die auch mitzunehmen. Wir reden jetzt gerade auch ganz viel über Digitalisierung, wir sind auch gar nicht beim Thema KI angelangt. Ne? Also das ist ja dann auch nochmal die Stufe, die da on top kommt. Aber Steffi, mich würde mal auch interessieren, weil du ja jetzt wirklich seit 20 Jahren das Innenleben komplett auch kennst. Wie hast du das so wahrgenommen? Also die erste Phase war ja sicher mit Corona, wo man einfach gar nicht mehr anders konnte in dem Sinne. Und würdest du sagen, seitdem ist dann auch so diese Dynamik dann auch, sag ich mal, losgegangen? Oder wie würdest du das auch einordnen, der Umgang mit Digitalisierung einfach dann auch intern?
Ich glaube eben, dass wir durch das Netzwerk einfach auch einen anderen Blick auf den Markt bekommen haben und gemerkt haben, okay, da tut sich was. Wir müssen aufwachen sozusagen, wir müssen wachsamer sein, was da passiert um uns herum. Und dann hatten wir, glaube ich, auch ein sehr offenes Management, was nach der Krise natürlich gesehen hat, wir können investieren, wir wollen investieren. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um damit anzufangen und aus dieser Arbeitskreis, Trägheit sozusagen rauszukommen und wirklich professionell das Ganze anzugehen. Also ich würde sagen, ja, die Krise hat uns da erstmal gehemmt, aber als die Krise dann überstanden war, haben wir, glaube ich, gemerkt, wir müssen jetzt was tun und wir wollen auch was tun. Wir wollen uns auf den Weg machen und wir sehen eben managementseitig einfach die Notwendigkeit, da was zu tun.
Und jetzt kann man den Weg ja auch unterschiedlich, sage ich mal, von der Struktur herangehen. Und ihr habt euch ja auch entschieden, mit einer Strategie zu starten. Das war, glaube ich, ein ziemlich langer Prozess, aber am besten schilderst du einfach mal, wie hast du das wahrgenommen, überhaupt erstmal sich zu überlegen, braucht man eine Digitalstrategie wirklich? Und was hat es vielleicht auch mit der Organisation seitdem auch so gemacht? Wie würdest du das beschreiben?
Also ich würde sagen, der Anfang war ein bisschen holprig. Jeder hat immer gefragt, ja, was wollt ihr da jetzt machen? Tools oder was schwebt euch da vor? Und dann haben wir gesagt, jetzt sprechen wir einfach mal mit dem Martin, wir laden den 1-2 Mal in die entsprechenden Gremien ein, unterhalten uns mal, wie er das Ganze sieht. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, wir wollen nicht nur einzelne Tools einführen oder nur für einzelne Bereiche irgendwas bauen, sondern wir wollen eben die Organisation als Ganzes verändern und mitnehmen. Und wie können wir das machen? Wir müssen die Mitarbeiter aus den verschiedenen Fachbereichen und Servicebereichen einbinden in so eine Strategie. wir machen einen Kickoff, überlegen erstmal, wie ist der Rahmen, was finden wir vor, in welche Richtung wollen wir gehen, was wollen wir auch nicht tun. Und dann haben wir ja mit euch einen sehr umfangreichen Strategieprozess gemacht. Ich glaube, der ging über ein Dreivierteljahr, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben im Sommer 2023 angefangen mit dem ersten Kickoff, mit sehr vielen Workshop-Runden, mit Mitarbeitern aus allen Bereichen, 20, 30 Mitarbeiter, die wir da über die Monate immer wieder zusammengeholt haben für die gesamtstrategischen Themen, aber auch für die Bereichsstrategie, die wir dann nach und nach ergänzt hatten. Und der Schlusspunkt oder eigentlich Startpunkt in dem Sinne war dann die Partnerversammlung in diesem Jahr im April, in der wir dann auch die Strategie verabschiedet haben und gesagt haben, jetzt geht's los, jetzt stellen wir auch Budget zur Verfügung. Auch, glaube ich, das ist auch eine Seltenheit in Kanzleien, dass einfach Mittel sozusagen aus dem Topf herausgenommen werden und investiert werden. Und jedes Jahr einfach ein gewisser Prozentsatz des Umsatzes oder des Gewinns für diese Themen bereitgestellt wird.
Jetzt hast du ja als COO natürlich dann auch die Steuerungsrolle dafür. Und Carsten, du warst ja auch von Anfang an maßgeblich auch in der Strategie auch inhaltlich beteiligt. Wie hast du es wahrgenommen einfach? Weil du ja auch jemand bist, der auch sehr schnell zu Recht sagt auch, na, wir müssen ja auch Effekte davon sehen. Und die Strategie ist natürlich erstmal was nicht so direkt anfassbar ist. Ne? Das sind oft Effekte, die auch vielleicht erst später sich dann fügen. Wie schaust du da heute drauf oder wie hast du den Prozess einfach so für dich empfunden?
Genau, also erstmal, glaube ich, ganz wichtig ist, dass du musst Menschen finden, die es treiben. Also Strategie ist immer schön und vor allem Strategie mit dem Dritten erstellen ist auch eine schöne Idee, aber sie muss halt zur Organisation passen und du musst die Menschen haben, die diese Vision irgendwie ausfüllen. So. Und ich glaube, die haben wir gefunden. Also glaube ich, Steffi und ich sind schon irgendwie Personen, die das einfach stark treiben. Und da ist ein bisschen intrinsische Motivation dabei. Du musst einfach Lust haben auf dieses Thema. Du musst begeistern und sagen, ach, was für eine coole Vision. Wir können da was bauen. Wir können mitgestalten. So. Und auch das versuchen wir sozusagen in die Organisation reinzutragen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ne, Strategie ist der Startpunkt, glaube ich, klar, weil du strukturiert vorgehen musst, aber du musst sie halt leben und ausfüllen. Auch da haben wir immer noch Herausforderungen, weil, wie gesagt, es bleibt dieses Thema, dass Menschen eben erstmal mehr Geld verdienen, wenn sie jetzt ihre Stundensätze eben sozusagen berechnen und nicht da irgendwas in die Zukunft reinmachen mit teilweise ungewissen Ergebnissen.
Natürlich,
ihr sagt zu Recht, so richtig weiß man gar nicht, was in 5 Jahren KI wirklich prägt. Also da ist eine gewisse unternehmerische Investition und auch Unsicherheit mit dabei. Zugleich, du hast gesagt, das ist mir extrem wichtig, müssen wir Ergebnisse liefern. Natürlich müssen wir zeigen, da haben wir jetzt nicht nur Leute geschult und haben lange diskutiert, was man machen könnte, sondern irgendwann muss halt irgendwas tragen, was halt auf die unternehmerischen Interessen einzahlt. Ja. Und aber ich glaube, da sind wir schon relativ weit. Ja. Da muss man vielleicht auch mal kleine Leuchtturmprojekte irgendwie durchsetzen und dann kann man es zeigen und dann nimmt man immer mehr Leute mit. Und das ist so ein bisschen die Strategie, die wir jetzt fahren. Wir führen relativ viele Schulungen durch, wo wir immer wieder Leute erklären, jetzt vor allem durch KI. Hilft uns ehrlicherweise ein bisschen, weil auch da muss man blind sein, wenn man nicht verstanden hat, dass KI irgendwie was verändern könnte in unserer Welt. Also da hilft uns natürlich auch, die Medien helfen uns, auch wenn sehr viel gefährliches Halbwissen gerade um dieses Thema KI unterwegs ist. Aber ich glaube, da hilft uns einfach die Entwicklung, das Thema voranzutreiben. Und da sind wir, glaube ich, als Kanzlei auf einem guten Weg. Und wie gesagt, mir ganz wichtig, diese Nachhaltigkeit, die Ergebnisse, um halt diese Marketing-Gags einfach zu vermeiden und irgendwas wirklich solides vorzeigen zu können. Da haben wir jetzt auch versucht, erstmals auf der Webseite erstmal die Strategie so ein bisschen darzustellen. Auch die Chronologie, ausgehend vom Legal AI-Netzwerk. Da steht jetzt noch nicht viel Konkretes, aber wir stehen da relativ unmittelbar bevor, auch wirklich konkrete Ergebnisse nach innen zeigen zu können. Idealerweise auch schon Produkte nach außen.
Ja. Und ich meine, ihr geht ja auch relativ transparent damit um. Das ist ja auch schon eine Besonderheit. Auch das ist ja nicht überall so. Gut, oft ist es auch so, eher andersrum. Es ist nichts da und man versucht, was darzustellen. Bei euch ist aber so, ihr habt schon mal die ganzen Dinge gemacht und jetzt zeigt ihr sie halt. Aber da, Steffi, würde mich auch mal interessieren, nämlich alles so, was du in dem Prozess als konkret auch empfindest. Also Carsten hat ja gerade gesagt, uns ist auch wichtig, eben nicht nur einen Papiertiger zu haben oder ein schönes Bild zu haben, sondern eben natürlich auch Ergebnisse in dem Prozess zu spüren. Was würdest du da sagen, gerade auch wenn du auf die Projekte guckst, wo merkst du da schon auch, dass es da vielleicht gewisse Unterschiede gibt, wo auch wirklich was Konkretes bei rumkommt?
Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, die Strategie ist auf das Jahr 2030 ausgelegt. Wir haben einen sehr langen Zeitraum, den wir uns bewusst geben. Wir sagen, das ist wirklich ein Marathon. Wir sind da ganz am Anfang. Wir wollen eben diese tiefgreifende Transformation und eben keine Marketing-Gags und Einmaleffekte. Im Moment arbeiten wir zum einen am Thema Mandantenzentrierung, also Neudeutsch Customer Journey. Wie kriegen wir es hin, noch näher an unseren Mandanten und deren Bedürfnissen dran zu sein. Da hatten wir jetzt zuletzt eine Mandantenbefragung gemacht mit ausgewählten Mandanten, auch Partnern aus eurem Legal AI Network. Und das fand ich schon sehr aufschlussreich und auch überraschend. Und das sind natürlich sehr konkrete Rückmeldungen, mit denen wir jetzt dann wieder weiterarbeiten können und sagen können, was können wir denn verändern in der Wertschöpfungskette sozusagen? Welche kleinen Dinge können wir verändern, die vielleicht auch erstmal gar nichts mit Digitalisierung oder irgendwelchen Tools zu tun haben, sondern das sind Prozesse bei uns intern, die wir uns bisher vielleicht noch nicht so ganz genau angeguckt haben und die wir jetzt im Moment verändern und verbessern können aufgrund dieser Rückmeldungen, die wir im Rahmen der Digitalisierungsstrategie eingeholt haben. Also das finde ich schon irgendwie bemerkenswert und einen guten Ansatz, um einfach diese Rückmeldungen zu bekommen. Das ist so der erste Baustein. Der zweite Baustein ist ja unser MB-Hub. Also wir sagen immer unsere digitale Ideenschmiede, bei der einfach Mitarbeiter ziemlich unkompliziert Ideen einreichen können. Zum einen Richtung Mandant, also Thema Produkte, Services, zum anderen aber auch interne Ideen, Prozesseffizienz, Umgestaltung von internen Abläufen. Und da kommen super Ideen inzwischen rein. Also am Anfang wusste keiner so richtig, was ist das jetzt, was haben sie sich da wieder ausgedacht. Aber inzwischen kennt jeder den MB-Hub, weiß, wenn er eine Idee hat, kann er die da einreichen. Wir hören uns das an, entwickeln das dann mit euch weiter. Also da merke ich schon eine Veränderung und einfach ein stärkeres Bewusstsein auch seitens der Mitarbeiter, solche Dinge überhaupt mal zu durchdenken und darüber nachzudenken.
Carsten, du hast auch KI schon angesprochen und ich glaube, das eine ist ja das Thema Corona wirklich gewesen, was ja so einen zusätzlichen Triggermarkt gegeben hat. Das andere ist sicher jetzt auch das Thema Sprachmodelle. Was mich da auch noch interessieren würde, ist einfach, wie du es als Jurist auch wahrnimmst. Also du bist ja vorne dran, du experimentierst viel, du hast vorher auch gesagt, es gibt natürlich auch Unterschiede. Was fasziniert dich daran am meisten? Also was würdest du sagen, ist das, wo du wirklich merkst, gerade für den Legal-Bereich ist es halt dann doch vielleicht ein bisschen relevanter als vielleicht für ganz andere Bereiche. Wie siehst du es?
Also ich habe natürlich den Vorteil, dass ich nicht nur sozusagen nach innen mir solche Projekte Gedanken mache, sondern ich auch solche Projekte bei anderen berate. Sozusagen ich sehe, was andere machen. Ja, und das Thema Sprachmodell ist angekommen. Ich habe gerade heute nochmal in der Kanzlei erklärt, was ist ein Sprachmodell, was kann das, warum ist eigentlich der Begriff Künstliche Intelligenz, warum ist der eigentlich falsch? Weil die Leute haben nur eine Vorstellung, das kann irgendwelche Dinge, die sie eben gar nicht kann. Und ich glaube, es ist erstmal wichtig, halt die Technologie zu verstehen, um zu verstehen, welche Use Cases funktionieren und welche funktionieren nicht. Immer beide Perspektiven nach innen, also zur Unterstützung unserer eigenen Tätigkeit und nach außen. Und dazu muss man sich halt, wie du gesagt hast, mit den Themen auseinandersetzen. Es kam, vor einer Weile kam eine Frage, ist ja alles schön, was Sie da machen, Herr Ulbricht, wieso kaufen wir uns dann nicht, wenn die Tools fertig sind, einfach ein fertiges Tool? Man versteht nicht, um was es hier geht. Es geht darum, dass sich hier grundsätzlich etwas ändert und dass es nicht nur darum geht, irgendein Tool zu kaufen, sondern zu verstehen, was verändert sich gerade im Markt. Und du hast gesagt, ich habe da ein bisschen Hobby damit auch, diese Large Language Modelle zu verstehen, Leuten beizubringen, wie sie prompten, weil, und das ist mein Lieblingsbild am Anfang, weil halt diese Werkzeuge am besten funktionieren, wenn der Mensch und die KI sinnvoll zusammenarbeitet. Und das setzt eben nicht nur die Technologie voraus, sondern dass der Mensch versteht, was kann sie und wie setzt er sie ein. Machen wir jetzt so Prompting-Workshops als ein Beispiel. Und das größte Thema, was ich da halt im Moment habe, und ich glaube auch, das ist typisch für Juristen, ist halt Richtigkeit und Qualität. So, weil diese Large Language Modelle sind irgendwie alle schön und nett und können ganz gut Sprache. Aber habe ich auch viele Rückmeldungen bekommen, ist halt im Ergebnis teilweise knapp falsch, aber halt trotzdem falsch. Und das ist, finde ich, im Moment das Spannendste. Was können wir tun an Technologie, an Trainingsdaten, an Daten, die wir da reinpacken, um die Qualität zu erhöhen? Und da sind wir gerade dabei. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Und wer die irgendwie meistert, oder wer es wirklich in der Lage ist, qualitativ hochwertige juristische Ergebnisse zu liefern, Verträge kann man das Beispiel, ich glaube, das immer noch nicht, aber jetzt mal einfach juristische Fragen in einer guten Qualität zu beantworten, mit Nennung der Quelle, mit einer Möglichkeit, das zu verifizieren, plus den Experten, der nochmal sozusagen eine Qualitätskontrolle machen kann. Ich glaube, das ist ein Riesenthema und ich glaube, das sollte jedem einleuchten, dass entweder wir Juristen unsere Arbeiten dann schneller verrichten können oder vielleicht, ich sag's mal ein bisschen plakativ, wir Juristen vielleicht bei einfachen Rechtsfragen auch ersetzt werden. Und auch da kann ich nicht sagen, ich guck mal zu, was der Markt macht und kauf's mir dann ein, sondern diese Entwicklung sollte ich mitgestalten, weil ich sie vielleicht auch besser verstehen kann als irgendwelche Startups, die es bauen.
Ja, und ich meine, das ist schön, was du gerade gesagt hast, nämlich auch mal ersetzen. Und ersetzen heißt ja, das wird, finde ich, in Deutschland immer so medial gezeigt, wie dann verlieren alle ihren Arbeitsplatz, aber man kann es ja auch nutzen. Also es ist ja auch der große Unterschied immer zwischen Digitalisierung und Innovation. Man kann ja auch als Kanzlei diese Entwicklung als Chance begreifen und sagen, darüber werden ganz neue Modelle möglich, die bisher vielleicht gar nicht denkbar waren. Ne? Und ich glaube, das ist ja was, was wir auch immer versuchen zu vermitteln, dass es natürlich auch alles ein Zeitfenster ist oder was auch eine Chance darstellt, dass man eben gewisse Services darauf auch vielleicht aufbauen kann, die vielleicht gar nicht den hohen absolut juristischen Anspruch beispielsweise brauchen, ja, weil man sagt, okay, das ist eigentlich so Standard, liest man eh aus dem Katalog heute aus. Das sind ja auch Chancen, die sich dadurch ergeben, oder? Also ganz neue Marktchancen, oder wie würdet ihr da beide drauf gucken, auch aus Wachstumssicht, was das bietet?
Ich würde nur noch ergänzen, dass das sich ja auch mit den Anforderungen der Young Talents deckt. Mhm. Also die jungen Kollegen wollen keine einfachen Dinge mehr prüfen. Die wollen natürlich die anspruchsvollen Dinge auf den Tisch bekommen. Und wenn man dann sagt, man kann diese kleinen juristischen Rechtsfragen irgendwie anders gestalten und lösen, dann kommt es uns als Kanzlei auch zugute, weil wir natürlich qualifiziertes Personal, was wir ja suchen, wir sind da sehr streng, auch bei den Einstiegsanforderungen, denen können wir natürlich dann die Superjobs und die anspruchsvollen Aufgaben bieten.
Ja, ja. Und ganz vielleicht auch dann ergänzen noch die Marktsicht. Ja, also wir haben ja verschiedene Formate, wo wir eben auch mit unseren Kunden, mit unseren Mandanten, mit den Rechtsabteilungen reden. Und auch da hörst du ganz oft, wir haben so viel an Masse, die wir einfach bearbeiten müssen. Mhm. Uns reicht ganz oft 80-20. Mhm. Ja, mehr können wir sind überhaupt nicht in der Lage, diese Masse an Anfragen, die aus unserer Organisation kommen. Rechtsabteilungen müssen auch sparen, haben nicht mehr genug Personal, wollen vielleicht auch nicht immer einen Juristen, der kostet erstmal einen Haufen Geld. Sondern wir sind dankbar, wenn wir ein Tool haben, sage ich jetzt mal, das eben die Fragen zu 80-20 beantwortet. Das reicht in aller Regel. Uns ist klar, dass ein Unternehmerstressrisiko mit dabei. Also ist soweit, es ist nicht nur, dass die Mitarbeiter, sondern auch der Markt, dem reicht das teilweise. Mhm. Und für den der dann sagt, ich mag aber die qualitativ hochwertige High-End-Beratung, dann kriegt er sie, kostet dann vielleicht ein bisschen mehr Geld. Oder man sagt, man baut nochmal einen Mechanismus ein, wo eben dann jemand das Ergebnis, was irgendein Tool ausgeworfen hat, nochmal auf Qualität und Richtigkeit prüft. Also da kann man sich wirklich viele Gedanken machen, auch um die Veränderung der Geschäftsmodelle, die wir im Moment haben.
Und ich meine, gerade als Full-Service-Kanzlei ist es ja auch spannend, weil gerade in dieser Kombination, ne, auch von Berufsträgern, gerade zum Beispiel zwischen Steuern und Legal beispielsweise, oder wenn man einfach an so eine M&A-Transaktion denkt, das sind ja dann schon auch kompliziertere Fragestellungen, wo viele auch mitwirken. Und da kann man natürlich dann auch sich viel mehr drauf fokussieren, statt, sag ich mal, auf Standardfragen, weiß nicht, in der Lohnbuchhaltung oder so, wo eigentlich immer relativ klar ist, was der Rahmen ist. Ne? Also ich denke mal, das ist doch sicher auch was, wo man klar merkt, wie sich dann auch die Arbeit dann doch verschiebt.
Ja? Vielleicht ganz konkretes Beispiel noch, das habe ich jetzt gelesen, aus den USA, so klassisches wir machen, wo ich auch unterstütze, Due Diligence, also bei Unternehmenskäufen, ganz viele Dokumente prüfen und so weiter, ja, da höre ich aus den USA, die wollen die Stundensätze heute dafür nicht mehr bezahlen. Ja. Die sind nicht mehr bereit, eben die werden oft junge Kollegen eingesetzt, die dann eben viele Stunden diese Verträge durchlesen. Da ist teilweise der Markt nicht mehr bereit, weil er eh weiß, es ist ja keine hundertprozentige Qualitätsanspruch. Man liest das und gibt da so eine grobe Einschätzung, so eine Red Flag Einschätzung. Da ist der Markt nicht mehr bereit, das zu bezahlen, was hier bisher bezahlt worden ist. Also und so weit, da muss ich halt reagieren als Kanzlei.
Ja, also ich meine, wenn man es auch aus Druck betrachtet, ich meine nochmal demografischer Wandel, also speziell in Deutschland, wenn man sich das natürlich anschaut, dann eben technologischer Fortschritt mit KI und EU-Regulatorik-Wut in allen Richtungen. Das ist ja so viel Sprengstoff eigentlich, das nimmt man vielleicht so als normaler Mensch gar nicht wahr. Aber das merkt ihr wahrscheinlich dann schon an vielen Stellen bei euren Mandanten, oder? Also ich meine, Steffi, nimmst du das wahr auch vom demografischen Wandel her? Ich meine, man merkt ja jetzt schon immer mehr, dass es wahrscheinlich auch anspruchsvoller ist, natürlich einerseits die Guten zu bekommen, aber überhaupt vielleicht auch noch Leute zu bekommen, oder?
Also zu bekommen und zu halten. Also wir machen als Arbeitgeber sehr viel. Ich sage immer, es gibt keinen Benefit, den es nicht gibt bei uns. Wir machen alles und machen auch immer alles möglich. Das ist auch unsere DNA, dass wir sehr individuell unterwegs sind, dass wir sehr familienorientiert unterwegs sind, dass jeder so seinen Weg bei uns finden darf. Also das ist für uns sowieso kein Problem, aber natürlich eine Herausforderung ist, die Talente zu halten und die hält man natürlich mit einer guten Führungskultur, mit guten Karriereperspektiven, aber eben auch mit anspruchsvollen Aufgaben und mit einer guten Zusammenarbeit zwischen den Teams an super Projekten, an guten Mandaten und das ist die Herausforderung, ganz klar.
Mhm. Ja, und auch von den Mitarbeitern kommt der Druck, was macht die Kanzlei mit der Digitalisierung? Also auch das ist klar, wollen junge Mitarbeiter wissen, wo steht ihr technologisch? Ja, wo steht ihr in 10 Jahren? Also auch darauf sollten wir Antworten haben und nicht sagen, ja, schauen wir mal, ja, und heute können wir klar, auch aufgrund der Strategie können wir klar sagen, da gibt es einen Plan und so weiter, klar wird der noch ausgefüllt in Details, aber wir wissen, wo wir stehen wollen und auch da vielleicht nochmal irgendwie einen Blick auf den Markt. Ja, es gibt immer mehr, du hast gesagt, Regulatorik. Ja? Mhm. Das heißt, Mandanten sind sogar schon dankbar, wenn du einfach nur eine Übersicht über das, was sie eigentlich alles zu beachten haben. Ja? Ja, ja. Und auch das musst du im Prinzip ein Stück weit technologiebedingt machen. Natürlich können sie zu jeder Einzelfrage einen Anwalt beauftragen. Das wollen die aber gar nicht mehr. Ja. Tatsächlich kam sehr viel auch aus den Befragungen mit den Rechtsabteilungen raus. Wir wären schon froh, wir hätten mal einen systematischen Überblick über alles, was wir eigentlich so beachten müssen. Ja. Ja? So, und am Ende des Tages, das muss ich doch irgendwie technologisch umsetzen können.
Ja, 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 absolut. Ist ja auch tatsächlich abbildbar. Ne? Und aber da siehst du auch, was die eigentlichen Problemstellungen dann auf dem Markt sind. Man denkt vielleicht manchmal auch ein bisschen zu abgespaced. Aber wenn man dann wirklich mal auch im Mittelstand speziell schaut, dann sind das echt totale Basisfragen, die aber einfach durch Regulatorik und Vorgaben einfach kommen. Und wo man sich halt nicht über das nächste Innovationsprojekt Gedanken macht oder Einführung von KI, sondern eben erfülle ich irgendeine Richtlinie. Ne? Das ist dann schon das, was dominiert. Ja? Um gegen Ende zu kommen, was mich auch jetzt nochmal abschließend interessieren würde, wenn wir vielleicht einerseits so ein bisschen nochmal den Blick in die Zukunft wagen. Was wäre da so eure Prognose? Was findet ihr persönlich am spannendsten auch? Entweder an Themen oder vielleicht auch, wo Menold noch stärker dann auch hingehen kann. Was würde da euch einfallen? Und die zweite Frage noch an euch, wenn ihr euch selber reflektiert, auch jetzt sagen wir mal irgendwie allein in den letzten 5 Jahren, was sind Dinge, wo ihr wirklich sagt, da habe ich echt viel gelernt? Oder diese eine Sache, wo ihr echt sagt, da denke ich heute ziemlich anders drüber. Dürft gerne mal kurz überlegen. Weiß nicht, wer als erstes will, aber...
Wow. Ich fange mal mit Themen an. Weiß noch nicht, ob ich deine letzte Frage beantworten kann, aber dann gewinne ich Zeit. Also ich sehe 2 große Themen und das kann ich, glaube ich, auch noch gar nicht absehen. Mir persönlich ist es fast ein bisschen zu kleinteilig, aber selbstverständlich kann Digitalisierung einfach dazu beitragen, ganz viele Prozesse zu automatisieren. Ja. Ich glaube, wir sind da absolut am Anfang. Dinge, die halt im Moment Menschen tun, die halt Technologie schneller, effektiver, günstiger tun kann, weil es halt standardisiert immer wieder dasselbe ist. Ich glaube, da gibt es unendlich viel Handlungsbedarf. Ist halt die Frage, wie viel spart man ein, was kostet das und so weiter, völlig klar. Also Automatisierung ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Und zweites Thema ist halt, ne, schon gesagt, mein Hobbythema KI. Wir sind da erst am Anfang, auch darum dann Regulatorik-Thema nochmal zu bemühen, zu sagen, es ist halt so schade, dass wir dann in Europa immer dazu tendieren, erstmal streng zu regulieren, die Technologie, die gerade erst entsteht, die am Anfang gerade entsteht, ja, und macht das einen Sinn, ja, am Schluss sorgen wir dafür, und ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die im Moment läuft, dass dann die Technologie dann in den USA oder woanders entsteht und wir sie uns wieder einkaufen.
Absolut.
Ist denn das schlau? Also wahrscheinlich nicht, ja, also ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen offener sein, was das Thema Digitalisierung anbetrifft. Natürlich gibt es Risiken, die Amerikaner verbieten halt das, was sie wirklich schlimm finden. Wir haben in der DSGVO so ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Also erstmal alles verboten, es sei denn ausnahmsweise erlaubt. Ja. Also komplett umgekehrte Denke, was überhaupt keinen Sinn macht. Also wenn ich sehe, dass was schief läuft, dann reagieren die Amerikaner, verbieten es. Es gibt ganz neues KI-Recht, Gesetz jetzt in Kalifornien, wo sie halt sagen, das ist das Schlimmste, was passieren kann, das verbieten wir mal, alles andere ist erlaubt.
Ja.
Und so machen es halt die Amerikaner. Das ist sehr schade, dass wir das nicht tun. Also dort, ich glaube, 2 große Themen für mich persönlich, Automatisierung, KI. Nur deine letzte Frage, denke ich nach, wenn ich zu schnell
schaue. Ich habe mich auch gesammelt, genau. Was wir, glaube ich, als Kanzlei in den letzten, ich würde sagen, 2 Jahren gelernt haben, wirklich nochmal konkreter auf das Thema Mandantenzentrierung zu gucken und in Problemen zu denken, klingt jetzt komisch, was meine ich damit? Also erstmal zu überlegen, hat der Mandant ein Problem? Wie sieht das Problem konkret aus, bevor wir sagen, wir haben dafür eine Lösung? Und das trainiert ihr uns ja ganz stark. Immer, ist das das Problem? Denkt nochmal nach, wer ist eigentlich euer Mandant? Wie sieht der aus? Womit beschäftigt der sich jeden Tag? Und ich bin sehr gespannt und auch zuversichtlich, dass wir jetzt in den nächsten 2 Jahren da auch konkrete Produkte und Services entwickeln und auch an den Markt bringen, die wirklich einen Mehrwert für den Mandanten darstellen. Ja. Abseits der regulären, personenbezogenen Beratung, die wird natürlich bleiben. Bei uns ist das Beratergeschäft einfach ein persönliches Geschäft. Da geht es viel um Vertrauen, um langfristige Beziehungen. Aber ich glaube, das Ganze zu ergänzen durch smarte, sinnvolle Produkte, die wirklich einen Mehrwert für den Mandanten bieten, das wird die Herausforderung. Und ich glaube, da werden wir in 2 Jahren extrem viel weiter sein als heute.
Und ich meine auch, weil du gerade auch Probleme angesprochen hast, ich glaube, das haben wir auch im Legal AI Network oft gemerkt, man kommt sehr schnell mit dem rechtlichen Problem. Aber das ist oft gar nicht der Punkt. Ne? Das muss man auch natürlich lösen, ist der Hauptgrund wahrscheinlich und deswegen geht man auch zu euch. Aber oft sind es ja auch Organisationsthemen, ja? Also Problemstellungen, die sich aus Abteilungen, Organisationen, Führungen prozessual ergeben. Und da eben dann zu sagen, wie kann man da denn so ein Problem mit abnehmen, wo aber gleichzeitig natürlich auch die rechtliche Unterstützung gleichzeitig gesichert ist. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch immer die Frage, von welchem Problem reden wir? Und ich glaube, man hat sehr, sehr lange immer nur in dem rechtlichen Problem gedacht, aber nie in den ganzen anderen Problemstellungen, die sich da eben in dem Kontext auch noch ergeben.
Und auch die Hürde, jetzt sozusagen einen anwaltlichen Berater anzurufen, zu kontaktieren, weil der Mandant einfach weiß, es wird irgendwie kompliziert, ich erreiche den irgendwie schwer, der hat viel zu tun. Also auch sozusagen den Zugang zum Recht oder zur Beratung ein Stück weit niederschwelliger zu gestalten.
Ja.
Also auch das finde ich super spannend und da sind wir ja auch im Moment schon dran.
Ja, so Carsten,
jetzt ist das Schlusswort. Mir sind auch zwei Dinge eingefallen. Ja. Das erste wird dir gut gefallen. und zwar, ich habe ja vorhin erzählt, wir haben angefangen mit den Arbeitskreisen. Ich habe natürlich meine höchst eigene Sicht auf das Thema Digitalisierung und habe in meinem kleinen Bereich, mit meinem Blog und so weiter alles immer gut hinbekommen. Wir hatten aber in der Organisation zu viele verschiedene Auffassungen. Ja, das heißt, am Ende des Tages hat es wirklich so jemand gebraucht wie euch, zu sagen, okay, lass uns das mal strukturiert angehen. Ja, klar, immer der von außen, dem wird immer mehr zugehört. Was ich den Leuten erklärt habe, was Digitalisierung überhaupt ist, also ja, das ist ja so wenig fassbar und glaube ich, da hat sehr stark dazu beigetragen, dass ihr uns einfach unterstützt habt. Also natürlich braucht man wahrscheinlich einen kompetenten Partner von außen, der da nochmal eine andere Perspektive hat, ja, der das vielleicht auch erklären kann und der halt nicht so an diese Mandatsarbeit gebunden ist. Ja, das ist einfach wirklich ein faktisches Problem, was wir haben. Ja, und ich glaube, das war ganz wichtig. Und das Zweite war mein ganz höchstpersönliches Learning. Ich komme aus kleineren Einheiten, auch wo ich mein kleines Ding in meinem kleinen Referat gemacht habe. Ich habe halt jetzt verstanden, dass in der Organisation ganz anders läuft.
Ja.
Man muss erstmal das Personal dafür schaffen. Man muss Freiraum schaffen. Wir müssen jetzt, da diskutieren wir gerade drüber, Anreize für Mitarbeiter schaffen, da mitzumachen. So als Gesellschafter, als Unternehmer sagt man erstmal, das müsste doch in deren Eigeninteresse sein. Die müssen doch selber den Laden nach vorne bringen wollen. Es ist aber teilweise die Perspektive ein bisschen anders. Also wir müssen sagen, okay, pass auf, es ist nicht nur deine Aufgabe, jetzt Stunden hier zu billen, sondern es ist auch deine Aufgabe und wir unterstützen das, wir bieten Anreize dafür, bei diesem Thema, was wir als Organisation als wichtig identifiziert haben, mitzuwirken. Das habe ich auch gelernt, dass man das leider oder zum Glück, wie auch immer, dass man das schaffen muss, dass es sonst schwierig ist, vielleicht außer denen, die Leute, die intrinsisch motiviert sind, wirklich die Organisation mitzunehmen.
Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Faktor und das wissen wir auch, ist natürlich auch eine der größten Hürden innerhalb von Kanzleien, das zu durchbrechen, indem man halt alternative Anreize setzt, wo es eben um unternehmerisches Denken oder Zukunftsfähigkeit geht, dass man das quasi genauso belohnt, wie wenn man halt einfach die Stunde billt für einen Mandant. Und ich glaube, das ist auch, wo, glaube ich, viele Kanzleien am Ende vielleicht auch scheitern werden, weil sie das eben nicht schaffen, ja, diesen Schritt dann auch am Ende des Tages zu gehen. Aber ich freue mich sehr, dass ihr da auf dem Weg seid und schon einige Hürden, glaube ich, schon geräumt hat. Es wird sicher auch noch einiges kommen, gar keine Frage. Es ist, wie du es vorher gesagt hast, Steffi, ein Marathon am Ende des Tages. Aber ihr seid, glaube ich, kann man schon so sagen, schnell unterwegs und seid auch mutig und geht voran, so wie ihr es eben auch die letzten 20 Jahre gemacht habt. Und von daher wünsche ich euch natürlich für den weiteren Transformationsweg alles Gute und bedanke mich ganz herzlich, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um einfach auch mal Einblicke zu geben, woran ihr arbeitet, wo ihr hingeht, was ihr persönlich auch denkt. Und ja, freue mich auch weiter natürlich in der Zukunft auch immer wieder mit euch darüber zu sprechen. Von daher herzlichen Dank für eure Zeit und Einblicke und natürlich auch alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank.
Danke.
Das war InnoPuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle,